Wir hier im Mission Triathlon Podcast haben schon echt viel über die Theorie gesprochen. Aber heute geht's ans Eingemachte und wir sprechen mal über die Praxis der Wettkampfstrategie. Wie findest du die richtige Pace fürs Schwimmen, Radfahren und Laufen? Und wie kannst du das Ganze so umsetzen, dass du im Ziel zwar fertig, aber auch glücklich bist? Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Schorsch, aber manchmal gibt es ja auch so Wettkämpfe, oder ich habe das zumindest schon mal erlebt, wo man bei Kilometer 5, 6, 7 beim Laufen schon denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt hier noch ein bisschen länger machen. Was habe ich mir hier nur eingebrockt und wie soll ich das jemals schaffen? Hattest du sowas schon mal?
Ja, natürlich. Hatte ich schon mal. Und es war nicht nur bei Kilometer 6, sondern es ist einfach auch so geblieben. Ja, in dem Moment kannst du nichts anderes machen, außer einfach weitermachen. Nicht aufgeben. Aber es ist natürlich sehr gut, wenn man das vermeiden kann. Und muss man auch dazu sagen, es gibt ja lange Distanzen im Triathlon und je länger die Distanz, umso weniger die Garantie, dass dann ein gemachter Plan auch aufgeht. Aber besser einen Plan zu haben, als gleich planlos ins Abenteuer zu starten, oder?
Ja, voll. Also bei einer Sprintdistanz wäre man ja mit Kilometer 6, 7 schon längst im Ziel. Aber auf einer Mitteldistanz dauert es noch ein bisschen und auf der Langdistanz erst recht. Deshalb besprechen wir ja auch verschiedene Möglichkeiten, die Strategie eben aufzubauen, etwas konservativer oder auch etwas riskanter. Aber das Problem, dass man auf dem Rad etwas zu viel Spaß hatte und danach gar keinen mehr, ich glaube, das kennen ganz viele Athleten. Oder zumindest habe ich das schon oft beobachten können, wenn ich am Streckenrand stand bei Wettkämpfen.
Ja, und es nützt nichts. Also es ist natürlich schön, wenn man einen tollen Schnitt auf dem Rad hat, aber man muss halt hinterher noch laufen. Man braucht die Beine noch und das sollte man nicht vergessen. Und ja, da kommen wir sicher gleich auch nochmal drauf, aber wir fangen ja auch ein bisschen weiter vorne an. Ne? Also die richtige Rennstrategie zu entwickeln oder nein, also man sollte die schon relativ früh entwickeln, aber die richtige Rennstrategie angehen, das beginnt eben schon, bevor das Rennen startet. Wir haben schon einiges in unserem Podcast besprochen. Ihr wisst es, ihr habt zugehört und wisst Bescheid und könnt dann nicht mehr so viel falsch machen. Wir werden das ein oder andere auch in Zukunft noch besprechen. Wir müssen einfach, wenn wir einen guten Wettkampf haben wollen, mindestens schon in der Woche davor einiges oder wenn nicht sogar alles richtig machen. Wir setzen mal voraus, dass wir alle gut trainiert haben. Das lässt sich dann in der Woche vorm Wettkampf auch nicht mehr kompensieren. Aber es sind halt schon so Sachen wie Stress vermeiden, Ruhe reinbringen, sich richtig verpflegen und dann, sagen wir mal, möglichst optimal an die Startlinie zu gehen, um dann eben auch den für sich gewählten Plan fürs Rennen auch umsetzen zu können.
Ja, das sagt sich immer so einfach, optimal an die Startlinie gehen. Ne? Also bei manchen sind ja dann auch die Hormonlevel sehr hoch, also so was Adrenalin und so weiter angeht und auch Cortisol, sodass man vielleicht gar nicht so entspannt ist, selbst wenn man versucht hat, sich auszuruhen. Und dementsprechend können einem die Nerven da schon ein bisschen in den Bein stellen, aber mit der Erfahrung ist es meistens so, dass man ja, dann zumindest nicht mehr ganz so aufgeregt ist, vielleicht wie bei seinem ersten, allerersten Triathlon. Und man das dann ein bisschen mehr ins Verhältnis setzen kann zum restlichen Leben. Aber wie du schon sagst, natürlich Verpflegung, Tapering, Carboloading, alle diese Punkte, die wir sicherlich auch noch mal in anderen Podcast-Folgen hier bisschen genauer beleuchten werden, spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle, damit man eben beim Wettkampf überhaupt die Möglichkeit hat, seine Strategie umzusetzen.
Richtig, genau. Was natürlich auch eine große Rolle spielt, ist, das eigene Ziel zu kennen. Also Das kann ja sehr stark variieren und unabhängig von der Distanz können wir jetzt sagen, es gibt immer die Bandbreite von ich möchte auf jeden Fall ins Ziel kommen bis hin zu ich möchte gewinnen. Und natürlich sieht dann die Wettkampfstrategie anders aus, auch wenn es sich um dieselbe Person handelt.
Definitiv. Also wir wollen natürlich immer alle gewinnen, aber es kann nur ein einziger gewinnen. Naja, wobei mit den Altersklassen sortiert sich das ja immer so schön. Dann hat man wenigstens drei verschiedene Möglichkeiten auf dem Plätzchen, auf dem Treppchen sozusagen. Und da müssen ja die Altersklassen so schön gestaffelt sind, können dann auch ganz viele gewinnen. Aber Frauen und Männer und von 25 bis 75.
Aber es lohnt sich dann eben auch nur, wenn man auch aufs Treppchen kommt. Ne? Also es gibt ja leider auch Wettkämpfe, die meistens die kleineren, wo man schon auch seine Altersklasse gewinnen kann, aber halt nicht aufs Treppchen kommt. Weil bei den Siegerehrungen nur die Gesamtsieger gewertet werden und dann ist es auch irgendwo halb so schön.
Ja, wobei ich glaube, wenn man das nur dafür tut, dann hat man vielleicht den falschen Sport gewählt.
Ja, also, nein, das vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte gewinnen, dann fände ich schon schön, wenn ich auch auf ein Treppchen dürfte. Also ich muss ja keinen Preis kriegen oder sowas, aber ich finde, es ist schon ein Teil von, ich bin jetzt da, dass man wenigstens mal vor allen eine Stufe höher steigen darf, nach rechts und links winkt und jemand klatscht. So.
Ja, und 12 Kilo Nudeln wären jetzt auch nicht verkehrt.
Ja, genau. Also wenn man 12 Kilo Nudeln geschenkt bekommt.
Nein, also ich verstehe natürlich, was du meinst, aber da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Abstufungen, sag ich mal. Und auch wenn man irgendwie sich eine Quali für ein anderes Rennen holen möchte, das ist ja auch so eine Art Gewinnen, dann liegt es leider ja nicht nur an einem selber, sondern auch daran, wie die anderen abschneiden. Kann sein, dass die in diesem Jahr alle sehr, sehr viel flotter unterwegs sind, als zum Beispiel in den vorherigen Jahren, wo man sich da die Tabellen mal angeguckt hat.
Ja, ja.
Oder kann auch sein, dass die alle zurücktreten und sagen, ich will diesen Platz überhaupt gar nicht oder diese Quali, weil ich schon 50.000 Mal auf Hawaii war. Geht ja auch.
Ja.
Aber also das hat man nicht komplett im Griff. Man hat natürlich immer nur seine eigene Performance in der Hand.
Ja,
aber zwischen Ankommen und Gewinnen ist eine sehr, sehr große Bandbreite.
Ja, genau. Und da ist eben auch der Punkt, dass man sich natürlich, und ich will es jetzt nur kurz skizzieren, weil wir ja gleich noch auch genauer dazu kommen. Der Unterschied ist halt, wenn ich jetzt sage, ich mache meine erste, zum Beispiel, ich mache meine erste Langdistanz und mein Ziel ist, ich möchte halt ankommen. So, das ist ja für viele das Ziel und das ist ja auch schon schwer genug und quasi ein großer Sieg. Also da ist ja Ankommen auch ein Sieg und ein Gewinn. Aber sagt man dann halt vielleicht eher, okay, wir planen das Rennen eben so, dass du auch wirklich ins Ziel kommst. So, das sagen wir, du fährst konservativ Rad und den ersten Teil des Marathons gehst du auch vorsichtig an und dann können wir gucken. Oder dann macht man noch, kann man sagen, okay, da geht es ein bisschen schneller oder wie auch immer. Wenn man jetzt sagt, jemand möchte gewinnen oder jemand möchte eine Quali haben und es geht wirklich darum, dann sind Athletinnen und Athleten natürlich auch bereit, und das kann ich auch völlig verstehen, weil es geht alles oder nichts. Und dann sagt man, was ist die oberste Grenze von dem, was ich kann? Und das ist dann der Plan. Das kann aber halt auch bedeuten, dass man nichts bekommt und gar nicht erst ins Ziel kommt. Und da ist aber schon der Unterschied, dass man sich eben überlegen muss, wie will ich denn ins Ziel kommen, um den Rest auch irgendwie planen zu können.
Ja, also quasi alles auf eine Karte setzen oder im Gegensatz dazu eben extrem vorsichtig sein und sich alle Möglichkeiten offen halten.
Genau. Das ist so ein wichtiger Rahmen. Der zweite Punkt, der natürlich wichtig ist, ist zu wissen, wo sind die Stärken und Schwächen des Athleten oder wo sind meine Stärken und Schwächen, wenn ich mir jetzt selber eine Strategie zurechtlege, dann ist natürlich wichtig, dass das so realistisch wie möglich einschätzen zu können. Toll ist, wenn man überhaupt gar keine Schwächen hat.
Keiner von uns hat Schwächen, oder?
Man kann es natürlich auch sehr, sehr einfach planen, wenn man überhaupt keine Stärken hat. Dann muss man alles konservativ planen quasi. Aber ist natürlich sinnlos jetzt zu sagen, da schwimmt jemand schlecht und jetzt sagen wir hier, die 1,9 für die Mitteldistanz muss der schlechte Schwimmer aber in einer 1,45 schwimmen, was er nie hinbekommt. Dann kommt er aus dem Wasser mit einem Zeitplan, der schon völlig hinüber ist und rennt das ganze Rennen eigentlich nur seiner Wettkampfstrategie hinterher. Das ist sehr, sehr sinnfrei. Und
extrem stressig.
Ja, und auch, das macht halt auch einfach keinen Spaß, weil man das wahrscheinlich auch nicht mehr aufholen kann. Oder man läuft gleich in die nächste Falle rein, wenn man dann versucht, das aufzuholen. Also da genau gucken, wo liegen meine Stärken, meine Schwächen, wo kann ich wie unterwegs sein. Auch ganz wichtig, ein Teil des Rahmens für die eigene Wettkampfstrategie.
Ja, also bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, ich weiß, ich bin nicht die beste Läuferin aufgrund der Tatsache, dass ich nicht so viel laufen kann und dadurch halt nicht das beste Training, nicht die besten Trainingsbedingungen habe. Also bin ich da immer so, dass ich denke, okay, auf dem Rad kann ich eventuell deutlich mehr pushen, aber beim Laufen muss ich mich wirklich zügeln. Mhm. So, und ja. Natürlich kann sich das jeder für sich überlegen, wo bin ich am besten? Wo habe ich die meisten Sicherheiten? Und natürlich kann man in so einem Jahrestrainingsplan diese Stärken und Schwächen auch bearbeiten und sagen, okay, wir möchten jetzt gerne diese Schwächen ausmerzen oder die Stärken noch weiter ausbauen. Aber ja, wir sind ja jetzt dabei, meinetwegen 3-4 Wochen vor dem Wettkampf oder auch nur 2 zu überlegen, ja, welche Pace kann ich denn überhaupt gehen oder was kann ich denn hier überhaupt für Körner quasi rausschießen.
Ja, genau.
Genau, also natürlich, dass das Training und so weiter schon abgelaufen ist, das hattest du ja schon erwähnt, George.
Aber es ist natürlich richtig, dass so ganz grundsätzlich, dass man sich seinen Schwächen oder Stärken schon auch widmen kann, um das dann zu verändern. Aber sagen wir mal, wenn man jetzt so eine Wettkampftaktik macht, man ja vielleicht irgendwie 4 Wochen vorm Rennen oder 2 Wochen vorm Rennen, da muss man es halt dann nehmen, wie es ist. So, und das ist ja sowieso so, weil es nützt ja nichts, den Plan auf irgendwelchen Eventualitäten, auf irgendwelchen Eventualitäten aufzubauen, was man ja in anderen Bereichen dann trotzdem so ein Stück weit muss, weil ja nicht nur die eigene Performance und das eigene Ziel eine Rolle spielen, sondern halt auch die Strecke, der Wettkampf, unter Umständen die Wasserkonditionen, das Höhenprofil und das Wetter sind ja auch so Punkte, die eben so ein Rennen in eine ganz andere Richtung bringen können, selbst wenn es an derselben Stelle stattfindet.
Ja, das Ganze drumherum, das predige ich auch immer wieder noch und nöcher in meinen Videos, zum Beispiel bei YouTube, dass ein Wettkampf im Jahr 2024 eben vollkommen anders ausgefallen sein kann als im Jahr 2025. Das liegt nicht nur daran, wer da alles startet, sondern auch, ob es zum Beispiel Gewitter gab, ob das Schwimmen möglich war oder nicht und wie heiß es auf der Laufstrecke war. Ja. Und da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere kleine Details, die da mit reinspielen und die dem einen vielleicht in die Karten spielen und dem anderen eher schaden.
Genau. So,
oder das eben nicht so gelegen kommen.
Ja, und natürlich könnte man jetzt auch sagen, wenn ich jetzt, ich möchte eine Mitteldistanz machen und ich möchte es einfach, also mir geht es ums Ankommen, dann kann man sich natürlich auch, oder dann ist man freier von der Wahl des Wettkampfs. Da kann man sagen, okay, mir ist wichtig, dass es vielleicht bei mir zu Hause irgendwo in der Nähe ist. Dann kann man sich vielleicht das Streckenprofil nicht so aussuchen, aber wenn man dann sagt, okay, ich möchte was Flaches haben ohne Wind, dann guckt man halt, wo das ist. Und wenn es halt weit weg ist, dann fährt man oder fliegt man dahin. Und dann kann man das ja auch da machen. Da kann man schon so ein Stück weit sich diese Bedingungen aussuchen und sie möglichst gut wählen. Wenn man jetzt sagt, man möchte sich qualifizieren für irgendwas oder man möchte irgendein bestimmtes Rennen gewinnen, dann hat man die Wahl natürlich nicht. Dann muss man unter Umständen halt nehmen, was es gibt. Und dann muss man vielleicht auch Höhenmeter fahren, obwohl man Höhenmeter nicht mag. So.
Ja,
oder also, nicht so stark da ist. Und dann ist es halt schon auch, was die Wettkampfstrategie angeht, andere Faktoren.
Ich bin tatsächlich der Meinung, dass man sich das nie aussuchen kann. Und du bist auch in Deutschland im Sommer eigentlich nicht davor gefeit, dass es im Juni regnet oder im Mai, April super, super heiß ist. Also und auch in anderen Breitengraden kommt es ja immer mehr, sag ich mal, durcheinander, vielleicht durch den Klimawandel, dass man da nicht mehr so die Sicherheit hat, okay, da und da ist es immer warm, da und da ist es immer windig oder auch nicht. Also diese, es aber, gibt natürlich Tendenzen und Wahrscheinlichkeiten.
Genau, das ist das, was ich meine. Wenn man halt dann sagt, okay, ich mag es halt super heiß und ich möchte auch, keine Ahnung, die möglichst größte Garantie, dass es nicht regnet, dann mache ich halt meinen Ironman auf Lanzarote. So, da ist man dann wahrscheinlich schon relativ sicher. Wenn ich sage, ich mag es lieber nicht so warm ich kann auch gut mit Regen oder so, dann macht man halt was in Schweden vielleicht. So, also da kann man ja schon ein bisschen das steuern. Wenn man halt sagt, ich möchte die Hawaii-Quali haben, dann muss man halt gucken, okay, was ist das Rennen, das einem am ehesten liegt und wo man auch am meisten Chancen hat, einen Platz zu bekommen. Und dann kann man, dann wird es schon manchmal ein bisschen schwer. Und wenn man sagt, man möchte da unbedingt hin, wir sind ja mittlerweile quasi nach dem Irrweg Ironmans. Es gibt jetzt jedes Jahr wieder die WM dann demnächst und man muss nicht jedes zweite Jahr gucken, dass man irgendwo hinkommt, aber das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt auf ewig. Wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwo ein bestimmtes Rennen machen, für das man sich qualifizieren muss, dann hat man halt nicht so die Wahl. Und dann musst du halt vielleicht auch gucken, okay, wie kriege ich es hin, als jemand, der es eigentlich warm braucht, in der Kälte irgendwo unterwegs zu sein. So, und dann hast du halt schon 3, 4, also mit den eigenen Stärken und Schwächen und dem, was du, ob du ankommen oder gewinnen willst, hast du halt gerade mit den Wasserkonditionen, mit dem Streckenprofil und dem Wetter schon so ein paar Punkte, die du einfach berücksichtigen musst, wenn es um deine Strategie geht. Und dann kommt man ja quasi erst ins Eingemachte, in die eigenen Möglichkeiten, die man dann in diesen Rahmenbedingungen hat.
Mhm. Ideal ist natürlich, wenn man super flexibel ist und unter allen Konditionen schon trainiert hat, mal mit Bergen, mal mit Wind, mal bei Hitze und mal bei Kälte, mit Wellen oder im Pool. Aber das ist natürlich für uns alle nicht immer realistisch, weil wir ja vielleicht auch nicht alle 20 Stunden die Woche fürs Training übrig haben.
Ja, und dann natürlich, wenn wir dann auch noch Weltmeister sind und da total sicher, dass wir eigentlich immer vorne mit dabei sind, dann haben wir ja überhaupt gar kein Problem. Dann brauchen wir auch keine Strategie, würde ich sagen.
Ja, wobei ich glaube, die überlegen sich schon ganz genau mit ihren Trainern zusammen, an welchem Punkt sie zum Beispiel dann pushen oder wo sie sich eher zurückfallen lassen, ob sie mit einer Gruppe mitgehen. Aber da geht es ja auch dann viel mehr um Taktik als bei unsereins. Also,
ja, aber die müssen sich ja schon auch überlegen, wie sie fahren, also bei welchen Geschwindigkeiten und so, oder?
Naja, also die schauen wahrscheinlich nach ihren Wattzahlen auf dem Rad,
ja,
und nach ihrer Pace beim Laufen.
Ja. Und wie machen wir das dann?
Ja, das können wir uns ja auch vorher überlegen. Also der Punkt ist, dass je nach Distanz man das ja vielleicht auch schon mal gemacht hat. Also ein 5-Kilometer-Lauf hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gemacht oder die meisten von uns. Und wir wissen ungefähr, was für Zeiten wir da erwarten können. Und
vielleicht,
man könnte es theoretisch auch hochrechnen und sagen, okay, wenn ich die 5 Kilometer in der und der Zeit schaffe, dann rechne ich jetzt mal Faktor XY plus noch ein bisschen paar Minuten dazu und dann habe ich meinen Marathon. Also ich kann ja jetzt nicht einfach nur 5 Kilometer mal 8 rechnen oder 8 bis 9, um dann auf den Marathon zu kommen, weil diese Pace würde ich nicht durchhalten.
Ja.
Jedenfalls nicht ohne das entsprechende Training und sehr, 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 sehr viel Zeit bis dahin.
Ja, ja. Man könnte zum Beispiel auch 20 Kilometer Rad gefahren sein und danach 5 Kilometer gelaufen sein. Dann hätte man quasi schon eine Koppeleinheit wie in der Sprintdistanz.
Ja, schon. Aber jetzt, also
Triathlon ist schon zu weit. Okay,
extrem
alles klar.
Kompliziert und ich wollte jetzt erstmal von den einzelnen Disziplinen
zurück,
ausgehen.
Zurück, wir sind 5 Kilometer gelaufen. Alles
ja,
klar.
Also klar, man könnte sagen, ich will eine Sprintdistanz machen, dann tracke ich halt meine Zeit, wie lange brauche ich für meinetwegen 300, 400 Meter, zum Schwimmen. Oder es sind ja manchmal auch 750, das ist ja total unterschiedlich bei den Sprintdistanzen. Bei der olympischen Distanz ist es wiederum genormt. Da wissen wir ganz genau, 1500 Meter, da kann eigentlich niemand dran rütteln. Gut, aber ich tracke meinetwegen die einzelnen Disziplinen im Training, rechne ein bisschen Wechselzeit dazu, easy. Theoretisch kann man das machen. Man muss natürlich im Hinterkopf behalten, dass möglicherweise das Streckenprofil oder eben diese äußeren Bedingungen, die wir eben schon genannt haben, im Wettkampf etwas anders sein werden als bei mir im Training zu Hause, wenn ich das auf dem Laufband oder auf der Rolle oder wo auch immer mache.
Ja.
Oder selbst wenn ich es draußen mache. Ne?
Ja.
Also man kann nicht immer 1:1 diese Zahlen übernehmen, weil es kommt ja auch eine gewisse Ermüdung hinzu. So, nach dem Schwimmen bin ich beim Radfahren vielleicht nicht mehr ganz so frisch.
Frisch.
Und erst recht beim Laufen. So, also da muss ich schon mit reinrechnen, da kommt nochmal was. Mhm. Natürlich habe ich im Wettkampf mehr Adrenalin, Leute feuern mich an, das könnte mich pushen, vielleicht bin ich dann schneller. Das gleicht sich vielleicht auch aus, aber gut. Bei der Sprintdistanz, sagen wir mal, von mir aus kann man da alles halbwegs zusammenrechnen, aber je länger die Distanzen werden, umso unrealistischer ist das.
Ja.
Also wenn ich einen Marathon, eine Marathonzeit habe und weiß, wie lange ich 180 Kilometer Rad fahre und wie lange ich für 3,8 Kilometer Schwimmen brauche, heißt es noch lange nicht, dass ich das im Wettkampf dann genauso umsetze. Weil das wäre ja dann wie eine Staffel mit mir selber, nur dass ich halt jedes Mal wieder frisch bin.
Ja, was eher unrealistisch ist.
Genau.
Ja.
So, deshalb, also wenn ich jetzt halt vor dieser Unbekannten stehe und nicht weiß, wie lange brauche ich denn überhaupt für die einzelnen Sachen, kann ich natürlich noch schlechter abschätzen, wie viel ich da reingeben darf. Also welche Pace ich beim Schwimmen ansetzen sollte, beim Laufen und wie viel Watt ich auf dem Rad pushen kann. Ja. Noch schlimmer ist natürlich, wenn man gar kein Wattmesser hat auf dem Rad, dann kann man sich auch an keinen Wattwerten orientieren. Also
ja,
wir sind
richtig.
Ja oft gewöhnt, bei Swift oder diesen anderen tollen virtuellen Rollentrainern, Trainer-Softwares, dass da die Wattwerte vor uns rumtanzen. Aber ich glaube, die meisten haben tatsächlich noch kein Wattmesser am Rad. Wenn
viele,
man einen
ja.
hat, ist man eigentlich gesegnet. Aber wenn nicht, worauf verlässt man sich dann?
Ja,
natürlich
richtig.
Gibt ja noch Puls. Der hat halt seine, sag ich mal, Tücken.
Ja, Puls weil ist er ganz einfach bei einem Rennen, wo es halt super warm ist, höher ist als bei einem Rennen, wo es kühl ist. Selbst wenn man die gleiche Intensität fährt, auf derselben Strecke mit demselben Rad und.
Genau, also der Puls gibt ja so ein bisschen wieder, wie mein Körper auf das reagiert, was ich ihm antue. Oder was die äußeren Bedingungen sind. Und der kann halt tagesformabhängig extrem schwanken.
Ja.
Und wenn ich mir dann überlegt habe, so und so darf mein Puls maximal hochgehen, und dann habe ich aber gerade einen Tag, an dem der Puls sehr viel höher geht oder an dem ich ihn nicht hochbekomme, was mache ich dann? So, also das sind schon mal so diese drei verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben. Geschwindigkeit würde ich mir auf dem Rad niemals Gedanken drüber machen, weil da kommt ja das Höhenprofil immer dazwischen.
Ja.
Also entweder Wattwerte oder halt Puls. Und beim Schwimmen Pace, wobei ich dazwischendrin eigentlich niemals auf meine Uhr gucke, ich hätte da nicht den Nerv dafür. Und ich glaube, das nützt eigentlich nichts. Das, beim Schwimmen hat man nicht so die Gelegenheit. Das heißt, da muss man schon eher nach Gefühl gehen und gucken, wie viel Kraft habe ich? Sind das jetzt hier meine 100% oder nur 50? Habe ich schon Panik, weil ich gleich untergehe? Oder ja, diese ganzen Unbekannten kommen da eben dazu und diese verschiedenen Parameter gibt es, an denen man das messen kann.
Ja, genau. Und das ist auch gut, weil sonst muss man tatsächlich sagen, wäre man, und das aus meiner Sicht auch, wäre die beste Möglichkeit, wäre man einfach nur auf sein Gefühl begrenzt. Wenn man das kann, ist das, glaube ich, die allerbeste Möglichkeit. Wenn man das Gefühl hat, wenn man weiß, sind die eigenen Grenzen. Es gibt ja Profis, die sagen, sie wissen, sobald sie im anaeroben Bereich sind. Also die können sehr genau fühlen, in welchem Bereich sie eigentlich unterwegs sein können, quasi an der Grenze, wo sie auch lange unterwegs sein können. Wenn wir das haben, also wenn man sich das als Athlet antrainieren und angewöhnen kann, dann super. Ansonsten muss man sich ein bisschen auf die Daten verlassen, die man halt aus dem Training hat, die Parameter, die es da gibt und bestimmte Skalen, die man nutzen kann, die man natürlich im Idealfall im Training auch schon nutzt. Also jetzt, wie Lotta das sagt, ist natürlich super, wenn man ein Wattmesser hat, dann kann man im Training den schon nutzen. Es ist halt auch immer was anderes, ob man jetzt auf Swift die Watt fährt oder ob man sie draußen fährt, weil es da schon ein paar Abweichungen gibt. Dann muss man eben einfach ein bisschen in die Trickkiste greifen und gucken, was die gesammelten Trainings- oder auch Testdaten eben so hergeben.
Ja, also bei Garmin oder wahrscheinlich auch bei vielen anderen Apps kann man ja auch zum Beispiel Leistungskurven anschauen und sehen, okay, so und so lange, so und so viel Watt kann ich 20 Minuten lang treten oder so und so viel Watt halte ich 5 Stunden lang aus.
Ja.
So, wenn man es drauf angelegt hat, dann ist das vielleicht auch der höchste Wert, den man überhaupt pushen kann. Vielleicht war es ja aber auch einfach nur eine ganz, ganz ruhige Grundlageneinheit und dann ist es nicht so aussagekräftig. Mhm. Das heißt, es ist halt gut, zum Beispiel die Werte aus Leistungstests, die man hat, mit den Werten aus dem Training zusammenzunehmen und zu sagen, okay, jetzt habe ich hier einen ganzen Wust an Daten und ich kann mir vorstellen, also ich weiß, wo meine FTP liegt, mhm, und dann müsste ich jetzt nur noch wissen, wie viel darf ich denn überhaupt reingeben, wenn ich zum Beispiel auf der olympischen oder auf der Mitteldistanz unterwegs bin.
Mhm.
So.
Ja.
Und beim Rad ist das relativ, ja, genormt, klingt komisch, aber es gibt sehr, sehr viele Daten, an denen man sich da orientieren kann, und Empfehlungen, wie das eben von Athlet zu Athlet auch funktionieren kann. Beispielsweise heißt es auf der Sprintdistanz, dass man da eben natürlich eher an der Schwelle unterwegs ist, also ungefähr rund um den FTP-Wert im Schwellenbereich, Zone 4 könnte man sagen. Bei der olympischen Distanz sollte es eher so oberes GA2 sein, 90-95% der FTP. Auf der Mitteldistanz dann im GA2-Bereich, also Zone 3 wäre das, 80-90%. Und auf der Langdistanz ist es schon eigentlich nur Grundlagenausdauer. Das heißt 65-75% der FTP. So, diese ganzen Daten muss sich jetzt niemand merken. Wir packen die auch in unsere Shownotes rein. Das war jetzt nur mal so ein Beispiel, dass man eine Vorstellung hat, okay, Sprint logischerweise ist ganz kurz, da kann man deutlich mehr geben vom Gesamten sozusagen. Auf der Langdistanz muss man das natürlich extrem runter reduzieren und schauen, dass man das eben langfristig durchhält.
Sind ja auch immer Zahlen, die so ein bisschen athletenabhängig sind. Der eine kann vielleicht ein bisschen höher, der andere ein bisschen niedriger. Aber so, das sind so die Werte, die es da gibt. Es gibt auch diesen RPE-Wert, also wo es dann quasi darum geht, wie fühlt sich eine Belastung an. Der geht ja von 1 bis 10 und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung eigenes Körpergefühl, weil natürlich muss man die Skala mal komplett gefühlt haben, um sie auch einschätzen zu können. Aber dann wäre zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10 die Sprintdistanz bei 9. Also passt am Anschlag. So am Anschlag, dass man erst nach der Ziellinie umfällt und nicht schon vorher. Olympisch wäre zum Beispiel eine 8. Das ist natürlich auch immer, man könnte jetzt sagen, Sprint ist 8 bis 9, Olympisch ist 7 bis 8. So eine 70-3 bei 7, vielleicht auch bei 6. Die Langdistanz wäre dann so 5 bis 6 von der Belastung, also im Mittelfeld. Weil es ja auch was ist, was man lange ertragen muss und nicht nur kurz mal 1,5 Stunden. Was Lotta jetzt gesagt hat, ist tatsächlich, man kann bei manchen Uhren so einen Leistungswert auch sich anzeigen lassen. Wenn da jetzt zum Beispiel steht, du kannst 5 Stunden lang 180 Watt treten, dann wäre das ja vielleicht ein guter Indikator, wenn man jetzt eine Langdistanz macht und mit 6 Stunden rechnet. So, dann kann man sagen, okay, vielleicht ist es ein bisschen utopisch, dass ich sage, ich fahre jetzt über 6 Stunden 220 Watt. Wenn die Uhr wer auch immer das misst, halt über einen längeren Zeitraum meine Leistung so einschätzt, dass sie eben ein bisschen niedriger liegt.
Mhm. Genau, also je mehr Daten du hast, umso besser. Aber noch wichtiger ist natürlich, dass du die Erfahrung hast und dass du weißt ungefähr, wie fühlt sich Schwimmen am Anschlag an oder also gerade beim Schwimmen kann man es wahrscheinlich noch am allerleichtesten umsetzen, dass man das mal übt, also mal die 3,8 Kilometer am Stück zu schwimmen oder auch nur die 1,9 oder halt je nachdem, bei den anderen Distanzen dann natürlich kürzer. Und da kann man sich ja auch so ein bisschen hin trainieren. Beim Radfahren wird es halt immer schwieriger, weil diese Dauer einfach so extrem ist und man das vielleicht nicht immer im Training so umsetzen kann und weil, wie gesagt, halt die Vorermüdung dazukommt. Ganz grundsätzlich weiß man jetzt so ungefähr vom Gefühl her, wie muss es insgesamt sein oder welche Schwelle sollte man nicht überschreiten, um nicht dann in die Luft zu gehen.
Ja.
Aber
und,
auch das ist natürlich individuell und manche Leute können sich besser pushen als andere.
Ja.
Und dazu kommt natürlich auch noch ein bisschen die Verpflegung, weil wenn ich nämlich auf dem Rad überhaupt nichts esse und trinke, dann wird diese Strategie auch nicht aufgehen.
Und da sind wir auch bei dem Grund, warum diese Strategie einfach wichtig ist. Denn, haben wir ja auch im Podcast schon besprochen, Lotte hat es am Anfang anklingen lassen, es gibt immer wieder Leute, die zu viel Spaß hatten auf dem Rad und das Laufen dann ein Problem ist. Das ist natürlich nur so eine Umschreibung. Was dahinter steckt, ist einfach, und deswegen ist diese FTP auch wichtig, die Umschreibung für den Zustand, dass man einfach, bevor man im Ziel war, schon zu viel Energie verbrannt hat. Wir wollen, egal bei welchem Wettkampf, natürlich ist es, je kürzer der Wettkampf ist, umso weniger problematisch, aber wir wollen eigentlich in jedem Wettkampf so ein bisschen unter dem Wert bleiben, bei dem wir einfach super viel Energie verbrennen. Wir haben nur eine bestimmte Menge an Energie an Bord. Das sind unsere quasi unsere Fettspeicher und unsere Kohlenhydratspeicher. Und die wollen wir natürlich nicht leer haben. Also unsere Fettspeicher kriegen wir sowieso nicht vorher leer, aber wir wollen vor allen Dingen nicht die Kohlenhydrate alle wegblasen, bevor wir im Ziel sind. Und das ist ja gerade, je länger die Distanz wird, eben einfach ein großes Problem. Wenn wir auf einer Mittel- oder Langdistanz einfach zu schnell Rad fahren, zu viel Energie verbrennen und also selbst wenn wir dann unseren Ernährungsplan eigentlich beibehalten, aber schneller fahren, dann sind unsere Speicher einfach leerer. Es ist eigentlich relativ utopisch zu sagen, wir können das, was wir verbrennen, 1:1 wieder auffüllen. Das heißt, wir laufen leer. Je nachdem, wie intensiv wir unterwegs sind und wie gut wir uns verpflegen, laufen wir schneller leer oder langsamer leer. So, und wenn wir dann halt uns nicht, also keinen Paceplan haben, keine Wattvorgabe fürs Radfahren oder die ignorieren und einfach nicht mehr dazu essen oder vielleicht auch gar nicht so viel essen könnten, dann haben wir einfach, dann funktioniert die Energiebilanz nicht. Der Speicher geht leer und wir sind noch nicht im Ziel. Und genau deswegen brauchen wir eben diese Pace-Strategie, diese Wettkampfstrategie, weil sonst, wenn es aus ist, ist aus.
Ja, definitiv. So. Und gerade wenn man es eben zum ersten Mal macht, würde ich immer empfehlen, lieber ein bisschen konservativer rangehen, selbst wenn man schon ganz viele Daten gesammelt hat,
ja.
Dass man sich überlegt, okay, nach dem Radfahren, wenn ich mich dann so und so fühle oder wenn ich dann so und so schnell war, meinetwegen, ich habe auf die 90 Kilometer einen 30er Schnitt geschafft, trotz der Höhenmeter, juhu, perfekt. Okay, wie sollte ich dann jetzt den Halbmarathon angehen? Kann ich dann da gleich die 4:30 ballern oder sollte ich dann vielleicht lieber erstmal mit 5 Minuten pro Kilometer einsteigen? Sowieso den ersten Kilometer sollte man immer sich drosseln, weil es sich anfühlt, als wäre man urlangsam. Aber man ist deutlich, deutlich schneller unterwegs und das kann einem manchmal dann später das Genick brechen. Also lieber den ersten Kilometer komplett Tempo rausnehmen. Das kommt schon von ganz alleine, die Müdigkeit.
Ja, außer man läuft natürlich neben seinem Erzrivalen aus der Wechselzone raus, dann darf man natürlich auch mal ein irres Tempo anschlagen.
Ja, wir haben doch gar keine Rivalen. Wir haben nur Freunde im Triathlon.
Ich meine ja nur, es gab es ja hin und wieder schon mal, dass manche aus der Wechselzone zusammen raus sind und dann eine irre Pace angeschlagen haben.
Ja, auch davon darf man sich nicht abbringen lassen. Aber genau diese Werte, dass man sich überlegt, okay, ich kann den Halbmarathon in der und der Pace, aber vielleicht bin ich ja nach dem Radfahren doch ein bisschen ermüdet, dann sollte ich doch mal eher 10 Sekunden langsamer machen oder vielleicht sogar noch mehr. Und dann, wenn man am Ende immer noch Körner hat, kann man bei Kilometer 17, 18 locker nochmal auf die Tube drücken. Wenn man es aber vorher gemacht hat und dann bei Kilometer 15 einbricht, dann ist scheiße.
Da kommt dann eben quasi der Punkt ins Spiel, dass man sich nicht nur eine Strategie zurechtlegt, sondern vielleicht auch Alternativen. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, auch wenn jetzt jemand sagt, ich will meinen ersten, was auch immer ich mache, in meiner Bestzeit machen und ich möchte das Ding gewinnen. Und es gab ja auch schon tatsächlich auch auf Profibühne irgendwie Leute, die kamen an, die kannte keiner und schwuppdiwupp waren die halt einfach die schnellsten. So, es ist ja auch in Ordnung. Man muss nur dann auch halt bereit sein, irgendwie damit zu leben oder vielleicht auch so naiv sein, um das gar nicht irgendwie auf dem Schirm zu haben, dass man halt ganz schlecht ins Ziel kommt oder gar nicht ins Ziel kommt. So, von daher, ja, das ist halt der Preis, den man dann dafür bezahlen muss. Aber egal, wie es aussieht, man sollte sich eben seine Werte angucken, eine Strategie zurechtlegen und dann aber auch bedenken, wie Lotta es gerade gesagt hat, dass man vielleicht so Alternativen plant oder vielleicht auch so verschiedene Abzweige. So das für alle Männer, die jetzt aus irgendeinem mathematischen Beruf oder so kommen, so ein Wenn-Dann-Schleifen auch einbauen. Also, wenn ich so aus dem Wasser komme, dann fahre ich so Fahrrad. Und wenn ich so vom Rad komme, dann laufe ich die erste Hälfte vom Marathon, zum Beispiel so.
Ich würde sagen, das ist ganz normale Logik und hat nichts mit Männern zu tun. Aber ja, kann man machen. Ich möchte aber an dieser Stelle tatsächlich nochmal erwähnen, dass diese Podcast-Folge natürlich von unserem Racing-Team gesponsert ist. Denn unser Racing-Team unterstützt uns schon seit Jahren. Aber es gab auch noch eine Kaffeespende. Vielen Dank, lieber Nils. Wir sehen dich hoffentlich in Duisburg beim 70.3. Wir warten darauf, dass du uns ansprichst. Und wir sind natürlich auch sehr, sehr dankbar, dass du uns mit ein bisschen Koffein versorgst. Bis dahin brauchen wir wahrscheinlich noch etwas.
Ja.
Also nur so zur Info: Der Schorsch hat sich in Duisburg angemeldet. Ich bin beim Ostseemann
Ach
bei der
so, ja.
Mitteldistanz am Start. Ich glaube, das haben
Ja.
wir hier noch gar nicht bekannt
Nee, haben wir noch
gegeben.
gar nie erwähnt.
Aber ja, genau, wir reden nicht nur theoretisch darüber, wir trainieren natürlich auch praktisch drauf.
Klar, auch wenn das erste halbe Jahr bei uns ein bisschen anders gelaufen ist, und jetzt sprechen wir mal ein bisschen über uns, liegt auch daran, dass wir das Racing-Team einfach gerade auf die nächste Stufe heben. Und wir sind kurz davor. Und also ich kann mich gar nicht satt sehen an dem, was wir da schon kreiert haben. Und das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Also gerne mal auf die Webseite racing-team.me gehen. Da kann man sich in Infomailer eintragen und da kann man ja so ein bisschen sehen, was sich da entwickelt, was da kommt. Es wird geil. Und da sind wir natürlich auch froh über die ein oder andere Kaffeespende, weil die Arbeit ist schon hart da dran und da müssen wir dann schon manchmal ein bisschen mit Koffein nachhelfen. Das ist ja auch so ein Teil im Rennen, um darauf wieder zurückzukommen, dass man natürlich auch eine Verpflegungsstrategie hat. Wichtig ist vielleicht, oder eigentlich, ich bin als Trainer so ein bisschen der Meinung, es sind natürlich zwei sich ergänzende Strategien, einmal die Pace-Strategie und einmal die Ernährungsstrategie. Es sind beides Strategien, die man wirklich auch mit Alternativen oder mit Plan B und Plan C versehen sollte, weil auch bei der Ernährung kann manchmal was nicht so laufen, wie man das möchte.
Zum Beispiel zu viel Koffein.
Ja, tatsächlich, richtig.
Oder auch
Oder
manchmal zu wenig. Also die richtige Dosis ist das, oder die Dosis macht das Gift, ne?
genau. Und deswegen sollte man sich auch überlegen, wie kann man mit verschiedenen Entwicklungen im Rennen umgehen? Also beim Schwimmen hat man es nicht im Griff, weil da schwimmen ja viele andere mit. Das ist jetzt beim Laufen und beim Fahrradfahren nicht so. Da hat man meistens keinen Körperkontakt im Triathlon.
Aber
Aber
manchmal Windschattenschnorrer oder
ja,
irgendwie
aber das,
andere
ja, das
Probleme.
ist, das ist, das, das kann sein, aber ich glaube, also ich finde, wenn dich halt beim Schwimmen ständig Leute anrempeln und du da sehr viel Energie liegen lässt, dann ist das Schwimmen einfach belastender. Und dann musst du dir vielleicht überlegen, okay, dann gehe ich jetzt mal aufs Rad und vielleicht fahre ich erstmal ein bisschen konservativer, nehme ein paar Watt runter von dem, was eigentlich geplant war, bis ich mich wieder gut fühle. Es kann ja auch sein, das Wetter ist anders oder das Wetter schlägt um. Es wird kälter, es wird wärmer, dass man sich wirklich, also dass man, es macht keinen Sinn, dass man einfach sagt, okay, ich kann maximal die Watt fahren und egal was passiert, ich fahre die. So, das kann man natürlich machen, aber das ist halt ja nicht unbedingt das Cleverste, weil es kann sich einfach vieles ändern und dann sollte man anpassen und dann sollte man auch wissen, wie kann ich anpassen. Also, was ist zum Beispiel das, was ich an guten Tagen maximal fahren kann und was ist das, was ich an schlechten Tagen auf jeden Fall fahren kann. So. Und dass man dann eben auch anpasst und dass man idealerweise, so machen wir das mit unseren Athleten ganz oft, dass man einfach durchspricht, was ist möglich, was kann man machen. Auch dann, dass man sich anguckt, gemeinsam vielleicht, okay, die Strecke sieht so und so aus, an der und der Stelle solltest du vielleicht ein bisschen Tempo rausnehmen, weil wir die Erfahrung haben. Und das ist auch, glaube ich, was ich auch als Trainer immer ganz gut finde, wenn ich Athleten schon meine Erfahrungen mitgeben kann. Also Leute, die halt in Rot starten, da habe ich halt schon auch das ein oder andere gesehen bei zwei Teilnahmen und das kann ich halt weitergeben. Da kann ich sagen, du pass auf, da ist das und das, beachte ich hier, das und das, hier gibt es immer steile Kurven oder da
Da
stehen
verlieren immer
Zuschauer auch
alle Leute
oft.
ihre Trinkflaschen
Ja,
und
ja.
ihr Visier, also macht deine Flaschen bitte ordentlich fest.
Ja, genau. Wenn du ein neues Visier brauchst, dann gehst du halt an die Schleuse, da kannst du dann abends mindestens eins einsammeln. Das sind halt so Sachen, die sind dann wichtig. Und das sollte man alles irgendwie durchsprechen und dann zu einem guten Plan zusammen machen. Ein kleiner Tipp hier am Rand ist vielleicht auch, gerade auf dem Fahrrad, man darf sich seinen Plan gerne auch auf einen Aufkleber schreiben und dann an den Lenker kleben, weil manchmal geht der Plan verloren, weil der Kopf nicht mehr so funktioniert, wie er das vielleicht 3 Tage vorher in der Strategiebesprechung tut. Dann erinnert man sich ganz gut dran. Edding auf dem Arm kann auch helfen, habe ich auch schon gemacht. Einfach mal so die Pace, die man laufen sollte, auf den Arm schreiben. Dann kann man die sich auch bei Kilometer 15 nochmal angucken. Wasserdicht sollte man nehmen, ne? Wir schwimmen vorher, nur so als kleine Info. Ja, und dann.
Ja, oder einen Alarm an der Uhr einstellen. Also gerade fürs Trinken ist es auch nicht verkehrt.
Nicht,
Ich
nicht nur.
persönlich
Ja.
habe da eigentlich selten das Problem, weil ich eigentlich immer Durst habe und immer trinke. Aber
Ja.
manche Leute vergessen das einfach
Ja,
zwischendrin. Und
aufs
dann ist es doch
Essen.
gut, alle 10 Minuten zum Beispiel einen Alarm zu bekommen. So, jetzt bitte mal einen Schluck aus deiner Isoflasche und einen Schluck aus deiner Wasserflasche oder was auch immer. Das können ja auch andere Alarme sein. Es gibt ja noch viel mehr
Genau, wollte
Möglichkeiten.
ich gerade sagen, man könnte theoretisch auch einen Pace-Alarm einstellen für den Marathon, dass man sagt, okay, so und so möchte man den laufen. Es ist ein bisschen problematisch, weil es ein Triathlon ist. Also das kommt dann immer ganz drauf an, wie man das tracken möchte mit der Uhr. Aber du kannst ja für einen Marathon jedenfalls auch eine Pace Pro Strategie hinterlegen. Wenn du eine Garmin-Uhr hast, kannst du eine Pace Pro Strategie hinterlegen, die dir dann einfach auch tatsächlich genau sagt, den Kilometer solltest du mit der Pace laufen, den mit der, so. Und das könnte man jetzt theoretisch. Also wenn es einem darum geht, also wenn einem wichtiger ist, wie das Rennen läuft, als dass man hinterher alle Disziplinen in einer Einheit getrackt hat, dann kann man tatsächlich das sich voreinstellen und in T2 einfach den Marathon starten mit dieser Pace Pro Strategie und dann würde die Uhr einem immer anzeigen, wie schnell sollte man jetzt gerade laufen. Ist man zu schnell, ist man zu langsam und dann hätte man dieselbe Erinnerung wie bei diesem Essen- und Trinken-Alarm. Das sind natürlich auch tolle Gadgets, die man auf jeden Fall nutzen sollte. Wenn
Ja,
man
also
kann, wenn man die Uhr hat.
genau, dafür braucht man halt die entsprechende Technik und muss sich da vielleicht ein bisschen reinfuchsen und das auf jeden Fall mal getestet haben.
Ja.
Aber es gibt da ganz viele kleine Hilfsmittel, die auch legal sind, anders als Kopfhörer beim Triathlon zum Beispiel.
Ja.
Genau, das sollte man sich einfach vorher gut überlegt haben und nicht erst im Rennen feststellen, oh, wann trinke ich denn jetzt eigentlich alle 5 Kilometer? Die Kilometer sind aber nicht alle gleich lang oder dauern halt unterschiedlich.
Alle 5 Kilo,
Dann
ja,
ist
genau.
blöd,
Oder mache ich das alle 5 Minuten?
wenn man das erst dann merkt.
Ja,
Genau.
genau. Weil vielleicht sollte man sich auch vorher überlegt haben, wenn ich jetzt, sage ich, bin 5 Stunden unterwegs und ich möchte 90 Gramm Kohlenhydrate die Stunde, dann muss ich ja auch irgendwie wissen, wann ich diese 450 Gramm Kohlenhydrate trinke. Die müssen ja irgendwann rein, nützt ja nichts, wenn ich dann auf den letzten 10 Kilometer merke, oh, die ganze Flasche ist noch voll, ich trinke das mal. Ja, so, das sind alles so Sachen. Ganz grundsätzlich, ist ein bisschen widersprüchlich, aber ich versuche es zu erklären. Ist es wichtig, eben einen Plan mit verschiedenen Abstufungen zu haben, was einen ein Stück weit flexibel macht? Und das ist wichtig, je nachdem, wie sich das Wetter ändert, je nachdem, wie der eigene Zustand ist. Aber, und das ist die andere Seite, man sollte immer möglichst bei seinem Plan bleiben. Also, wir reden jetzt nicht von einer Rennstrategie für Profis, die auf Attacken von Gegnern reagieren müssen. Wir reden nur von uns und wir gehen ja in so ein Rennen und kämpfen eigentlich nur gegen uns selber.
Gegen den Schweinehund, der sagt, hör auf, hör auf, hör auf, ich kann nicht
Ja,
mehr.
gegen die eigene Leistungsfähigkeit. Es ist immer ein
Gegen
Ringen
die
mit sich selber,
Ermüdung,
gegen den
ja.
eigenen Kopf, gegen was auch immer. Die Mehrheit von uns muss mit sich selber ringen. Und dann ist es wichtig, bei dem Plan zu bleiben, egal was alle anderen um einen rum machen. Es geht nicht darum, am Berg irgendeinem neben dir zu zeigen, wie toll du doch Berge steigen kannst. wie toll du diese Steigung hochfahren kannst. Einmal zeigen für 3 Minuten, dass du auch 400 Watt treten kannst und danach dann nichts mehr treten. So, deswegen immer bei diesem Plan bleiben, bei sich selber bleiben und dann vielleicht am Ende sehen, dass die, die einen vor 100 Kilometern überholt haben, doch nach einem ins Ziel kommen.
Ja, das ist dann immer eine Genugtuung, wenn man da drauf anspringt oder wenn einen das so triggert,
ja,
dass andere einen vielleicht überholen. Aber idealerweise sollte einen das überhaupt gar nicht,
ja,
stören,
ja,
sondern man sollte natürlich sein eigenes Rennen machen und sich über alle freuen, die mit einem mit gemeinsam fair natürlich dieses Rennen bestreiten.
Ja, auf jeden Fall. Da sollte es ja auch drum gehen. Es ist aber einfach wichtig, das nur mal zu sagen, weil es ist ja oft so, dass wir schon schauen, was machen andere um uns rum. Und dann lässt man sich manchmal verleiten, weil man irgendwie. Das kann ja auch sein, dass man irgendjemand hat, der hinten als Lutscher unterwegs ist und man denkt, so, dem gebe ich keinen Windschatten. Jetzt fahre ich ihn weg. Das kann vielleicht schon ein Sprint sein, der einen sehr viel Energie kostet. Und der Lutscher ist es halt einfach nicht wert. Ich kann das absolut verstehen. Ich hasse es auch, wenn Leute beim Triathlon einfach sich einen Vorteil verschaffen, der meistens lächerlich gering ist. Ich sage einfach immer, wenn man nicht stark genug dafür ist, dann soll man es halt auch nicht lassen, also soll man es auch nicht machen. Wenn man Triathlon nicht kann, wirklich, dann mach einen anderen Sport. Aber nicht bescheißen hinten und irgendwie Energie sparen, um dann am Ende irgendwie den Dicken zu markieren. So, das kann ich überhaupt nicht. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mich dann selber auch zurücknehmen muss und sagen muss, ja, finde ich jetzt beschissen, aber ich muss mein Rennen machen. Ich muss meine Pace fahren, ich muss bei mir bleiben, meinen Plan durchziehen. Und das um mich rum, muss mir einfach erstmal egal sein. Und nur dann kann man seine Strategie auch umsetzen.
Ja, und auch, dass du dich ärgerst, kostet dich Energie.
Und
wenn du dich ärgerst, dass die Leute nicht cheeren, wenn du vorbeiläufst, dann wirst du dadurch auch wieder Kraft verlieren. Also was nützt es dir? Bleib bei dir und versuch lieber, positive Dinge in dich aufzusaugen.
Ja. Ja.
und das quasi zu reflektieren. Wenn du was Positives ausstrahlst, bekommst du auch was Positives zurück.
Ja, und das lädt manchmal beim Triathlon den Akku wieder auf. Also das hilft sehr. Da kommen wir vielleicht mal in der Folge zu mentalen Tricks dazu.
Ja, ja.
Ich glaube, wir haben gut erklärt, wie man seine eigene Strategie finden kann, sich in den eigenen Daten anschauen, wo sind denn meine Werte, am besten halt unter der Schwelle, damit man sich nicht verbrennt. Das ist von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich, wie weit man von der Schwelle weg sein sollte. Es hängt aber auch immer mit der Verpflegungsstrategie zusammen, mit den Tagen und vielleicht auch 2 Wochen vor dem Rennen. Und der beste Plan nützt nichts, wenn man ihn nicht befolgt.
So ist es. Ich glaube, ich ergänze hier nichts mehr. Ich schließe mich meinem Vorredner an.
Ach.
Und wir beschließen diese Podcast-Folge einfach. Ich denke, sie war lang genug und hatte genug Input für alle. Und
richtig.
Wir freuen uns auf die nächste Woche und das nächste Thema.
Ja.
Und danken für deine werte Aufmerksamkeit, lieber Hörer, liebe Hörerin.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Training und hören uns in der nächsten Folge wieder.
So ist es.
Bis dahin. Ciao, ciao.